Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wie sehr identifizieren Sie sich mit dem Menschsein? Gibt es da vielleicht noch andere Wesen, die Sie in sich spüren? Vielleicht Wasserwesen?
I saw mermaids and I knew that that was something inside of me like opened up and I knew that was something that I didn't even know I had inside of me. When I got in the water, I knew I felt like I had been doing this for centuries.
Es gibt in den USA eine Community, die nennt sich Merfolk Community. Menschen, die sich auf irgendeine Weise mit mehr Menschen identifizieren, also mehr Jungfrauen, mehr Männer oder was auch immer es da geben mag. Und bei der Berlinale, die heute startet, läuft ein Film über diese Merfolk Community und ich spreche mit den MacherInnen hier in 10 Minuten im Kompressor. Und gleich nach diesem Lied sprechen wir erstmal darüber, wie man rechten Parolen entgegentreten kann. Eine Initiative aus Hamburg hatte eine vielleicht ziemlich wirksame Methode gefunden. Schauen wir uns gleich genauer an. Wenn man in die USA schaut, dann stellt sich in letzter Zeit immer öfter die Frage, was das bedeutet, wenn nicht Politiker die Welt regieren, sondern Konzerne bzw. Konzernchefs. Es gibt ein neues Computerspiel, das dieses Szenario noch weiterspinnt. Da gibt es nämlich keine Staaten mehr, sondern es gibt nur noch Konzerne und diese Konzerne, die regieren die ganze Welt. Citizen Sleeper 2 heißt das, Starward Vector. Das klingt nicht gerade nach einem erheiternden Spiel, aber vielleicht ist es eine gute und vielleicht auch erhellende Geschichte. Markus Richter hat es für uns gespielt.
Wer bin ich?
Der Anfang des Spiels bedient sich eines alten erzählerischen Kniffs, Amnesie. Alles, was ich weiß, ich bin ein Sleeper, der sein Gedächtnis verloren hat. Und was genau ein Sleeper ist, wird im gesamten Verlauf des Spiels nicht explizit erklärt. Man muss den ersten Teil gespielt haben, um diesen Teil der Frage, wer bin ich, beantworten zu können, was ein bisschen seltsam ist, weil der Kern der Geschichte sich genau darum dreht. Kurz erklärt, in einer fernen, düsteren Zukunft verschulden sich Menschen bei Megakonzernen. Diese Schuldner werden in eine Art Stasis versetzt und eine digitale Version ihres Bewusstseins wird in einen Roboterkörper hineinkopiert. Diese Sleeper genannten Roboter müssen die Schulden dann abarbeiten, aber wer bin ich? Jetzt in dieser Geschichte bin ich ein Sleeper, der sich durch einen Reboot der Kontrolle der Konzerne entzogen hat, aber dabei vom Regen in die Traufe gekommen ist. Ein Verbrecher jagt mich, will mich gefangen nehmen, kontrollieren, versklaven. Was klingt wie ein Science-Fiction-Roman, ist es irgendwie auch. Citizen Sleeper 2 erzählt die Geschichte im Stil einer Visual Novel. Ausschließlich durch Text, begleitet von Bildern der Charaktere im Stil von französischen Comics à la Möbius. Der spielerische Teil ist im weitesten Sinne eine Frage von Ressourcenmanagement. Es gibt einerseits ein Raumschiff, mit dem ich zwischen verschiedenen Stationen hin und her springe, immer auf der Flucht, das Treibstoff, Nahrung und Ersatzteile braucht. Andererseits ist die Geschichte in Tage, im Spiel heißen sie Zyklen, unterteilt. Am Anfang jedes Tages bekomme ich die Ergebnisse von 5 Würfeln präsentiert. Wann immer eine Interaktion oder Aufgabe stattfindet, muss ich einen dieser Würfel ausgeben. Je höher die Zahl, desto besser die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufgabe gelingt oder die Interaktion in meinem Sinne ausgeht. Dass ich schon vorher weiß, wie das Ergebnis des Würfels aussieht, ist ein ziemlich cleveres Konzept dafür, Tagesenergie darzustellen. Wenn man nur 5 oder 6 hat, wird es wohl ein fantastischer Tag. Wenn man nur 1 und 2 hat, will man sich im übertragenen Sinne gleich wieder ins Bett legen. Aber diese Mischung passt anfangs nicht so gut zusammen. Die düstere, ausschließlich als englischer Text erzählte Geschichte von Gareth Damian Martin verspricht Spannung. Die ausdrucksstarken Zeichnungen des Comic-Künstlers Julien Singelin geben den Charakteren eine ganz eigene Gestalt und die Kombination von Musik und atmosphärischen Sounds von Amos Roddy tragen die Stimmung fast von alleine. Aber die Spielmechanik steht dem im Weg. Es ist, als ob man in einem ruhigen, aber mit Nachdruck erzähltem Film sitzt und in regelmäßigen Abständen jemand den Film pausiert, eine helle Schreibtischlampe anmacht und einen auffordert, jetzt diese gar nicht mal so spannende Tabellenkalkulation auszufüllen. Trotzdem, es lohnt sich dran zu bleiben. Denn auch wenn die Mechanik am Anfang nervt, wird sie im späteren Verlauf immer weniger wichtig. Sie ist dann irgendwann nicht mehr störender Selbstzweck, sondern wird quasi zur Kulisse der Handlung, die sich immer wieder mit den verschiedenen Versionen der Einstiegsfrage beschäftigt. Wer
bin ich.
Die Metaphern sind fast schon in übertriebener Deutlichkeit zu sehen, wenn man sich auf die Geschichte einlässt. Das Konzept der Sleeper, der Mensch gefangen im kapitalistischen Hamsterrad, die Zurückhaltung und Vorurteile, mit denen andere Figuren der Welt dem Roboterkörper des Sleepers begegnen, trauriger Alltag in unserer Welt für Menschen, die Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit, Homophobie ausgesetzt sind. Die Geschichte verharrt aber nicht im reinen Darstellen des Grauens dieser kalten, feindlichen Welt, sondern spinnt im Laufe der ungefähr 12 Stunden, die das Spiel dauert, ein soziales Netz zwischen all den Charakteren, die der Sleeper trifft. Und auch die Nachricht ist am Ende sehr deutlich. Das Einzige, was Menschen wie den Sleeper retten kann, was uns hier auf dieser Erde retten kann, ist Solidarität. Und auch sonst ist alles am Ende des Spiels besser als am Anfang. Die Spielmechanik passt sich ein, die Soundatmosphäre wird noch dichter und die Texte wandeln sich von bloßen Beschreibungen zu poetischen Wortschmiedereien. Man muss halt arbeiten, um bis dahin zu kommen. Vielleicht soll ja auch das eine Metapher sein. Aber wenn man es bis hierhin geschafft hat, ist klar, Citizen Sleeper 2 Star Wars Vector ist eine Reise, die sich lohnt.
Und falls Sie sich auch auf diese Reise begeben wollen, das Spiel ist für alle gängigen Systeme erschienen, kostet rund 25 Euro. Markus Richter war das hier in Deutschlandfunk Kultur. Wie kommt man an gegen rechte Parolen, gegen rechtsextremen Merchandise? Es gibt zum Beispiel jede Menge Aufkleber und T-Shirts, auf denen die Silben Döp, Döp, Döp zu lesen sind. Und dazu noch der Umriss der Insel Sylt zu sehen ist, bezieht sich auf den Song L'amour toujours von Gigi D'Agostino. Sie erinnern sich wahrscheinlich, letztes Jahr wurde der auf einer Party auf Sylt laut mitgesungen mit rechtsextremen Sprüchen. Das Video ging rum und seitdem ist eben Döp, 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 Döp in der rechten Szene ein beliebter Code, der auf verschiedene Produkte gedruckt wird. Aber das könnte sich jetzt ändern, denn die Initiative Laut gegen Nazis hat zusammen mit der Werbeagentur Jung von Matt die Markenrechte gekauft an diesen Silben. Und wer diese Silben jetzt weiter verwendet und verkauft, bekommt eine Klage. Und wie das funktioniert und wie das wirkt, darüber spreche ich jetzt mit dem Initiator Jörn Menge von Laut gegen Nazis. Hallo Herr Menge.
Ja, schönen guten Tag, Herr Mayer.
Können Sie uns Laien das einfach erklären, was Sie da rechtlich gemacht haben? Wie funktioniert es, die Markenrechte an solchen Silben zu kaufen?
Nun, das ist nicht ganz so einfach. Es ist auch ein langer Weg natürlich. Wir wenden uns damit an das Europäische Patentamt, weil es geht auch über das deutsche Patentamt. Also wenn man da ein Recht einfordert oder ein Recht hat auf eine Marke, ist das tatsächlich auch übergeordnet des deutschen Markenrechts. Wir suchen uns dann eben halt entsprechende Nazi-Codes aus und in diesem Fall halt Döp, 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 Döp und melden die dann an. Und das dauert circa ein halbes Jahr teilweise. Also hier bei dieser Marke hat es ein halbes Jahr gedauert, warum auch immer, wahrscheinlich weil Weihnachten dazwischen ist und das Patentamt in Italien sitzt und die auch Weihnachten feiern. Das weiß man nicht so genau.
Ja.
Aber so funktioniert das ständig und wir haben mehrere Marken in der Anmeldung immer. Also wir schauen natürlich genau, was wir recherchiert haben, was gibt es am Merchandise in rechtsextremistischen Shops, in den Nazi-Shops. Und was wird sehr gerne getragen und versuchen diese Marken dann sozusagen als Wort- und Bildmarke zu schützen.
Mhm. Genau, das haben Sie auch schon mit anderen Begriffen gemacht. Vaterland zum Beispiel ohne Konsonanten. Mhm. Das heißt, um es zu verstehen, was bewirkt es genau? Also wenn jetzt jemand diese Silben irgendwo draufdruckt und das verkauft, dann wird er verklagt oder was passiert?
Nein, das ist ja klassisch. Also es gibt ja diesen Abmahnungsweg. Das heißt, wir geben zu erkennen, dass uns die Marke gehört. Das machen wir meistens über die Medien. Wir haben dann auch ein Phänomen, die meisten Nazi-Shops oder die, die solche Marken vertreiben, wie NS, das war der Bestseller, den wir letztes Jahr, deren Bestseller, nicht unser, den wir letztes Jahr geschützt haben, ist auch sehr, sehr gut durch die Presse gegangen. Das ist ja auch so ein Symbol, so ein unscheinbares Wort NS, wenn man es ausspricht, weiß man, wofür es steht. Mhm. Das wurde also da auch sehr, sehr stark vermarktet in der Szene. Und und das suchen wir uns dann aus und dann geht es los. Und wir haben mehrere Marken in der Anmeldung und dann funktioniert es halt so, dass wir nach Veröffentlichung oder wir können das auch vorher schon machen, wollen wir natürlich nicht, nach Veröffentlichung der Marke mahnen wir die dann ab. Und hoffen dann, dass sie die direkt vom Markt nehmen. Und meistens brauchen wir es gar nicht, weil nämlich in dem Moment, wo wir in der Öffentlichkeit stehen, dauert es jetzt auch bei Döp, 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 Döp nicht lange, höchstens 5 Minuten, dann sind die Produkte von den Seiten verschwunden.
Okay. Einfach weil eben sonst irgendwie eine Geldstrafe fällig wäre oder so.
Ja, es geht ja noch weiter. Also wenn einer gegen dieses Recht verstößt, geht dann nicht nur das Risiko einer Geldstrafe ein, sondern das kann bis zu einer Haftstrafe gehen. Und wir haben dann sozusagen die Aufgabe, eine sogenannte Unterlassungserklärung den Händlern vorzulegen. Die müssen die unterschreiben. Das heißt, darin fordern wir die Händler auf, eben halt auch keins dieser Produkte mehr herzustellen, nicht zu lagern, den Bestand zu vernichten und nie wieder anzubieten. Mhm. Und da passiert Erstaunliches, weil die müssen darauf antworten. Das ist der klassische rechtliche Weg. Da bekommen wir dann so fast businesslike ein Schreiben von dem jeweiligen Shop, in dem dann steht, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bestätigen wir, dass wir die Unterlassungserklärung erhalten haben und dass wir dieses Produkt nicht mehr herstellen, nicht mehr lagern und nicht mehr vertreiben. Und dann steht er meist drunter mit freundlichen Grüßen.
Haben Sie denn eine Idee, wie viel Umsatz in rechten Shops dadurch verloren geht? Also wie groß ist der Schaden?
Also durch einzelne Produkte können wir das jetzt nicht ermessen, aber wir wissen halt, dass es mehrere Millionen Euro sind. Ich meine sogar, wir haben im letzten Jahr bei einer Präsentation der Kampagne von 20 Millionen Euro am Merchandise in Artikeln insgesamt, was die an Umsatz generieren können, aber ich möchte diese Zahl jetzt nicht bestätigen. Aber es sind mehrere Millionen Euro, die quasi mit dem Gesamt-Merchandise dieser Shops erwirtschaftet werden. Und wenn wir Bestseller erwischen, sind das schon einige Tausende von Euro, wenn nicht gar bei Döp, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu, nicht sogar mehr Geld, die generieren. Und die Kampagne Recht gegen Rechts ist eigentlich auch eher eine Aufklärungskampagne, weil wir den Leuten zeigen wollen, wie finanziert sich so eine rechtsextremistische Szene eigentlich? Wen finanziert die mit? Denn das Geld behält ja im Falle dieser Shops wahrscheinlich nicht komplett der Händler, sondern der finanziert eben Kameradschaften oder er finanziert irgendwelche, Projekte, die die haben oder gar sogar die AfD. Also das ist halt sehr, sehr undurchsichtig, aber wir wissen halt aus Erfahrung, aus 21 Jahren Job, dass genau mit solchen Artikeln, also mit Shirts, mit Caps und was es alles gibt, natürlich viel Geld verdient werden kann und das dann auch in die Szene fließt.
Jetzt haben Sie diese Aktion nicht alleine gemacht, sondern Sie machen das mit der doch ziemlich bekannten Werbeagentur Jung von Matt. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
Naja, wir sind bekannt für unsere Awareness-Kampagnen. Wir haben 2013 mal, glaube ich, die ersten, also Awareness-Kampagnen online, haben wir, glaube ich, die erste mit dem Like getaggt. Das war auch komischerweise Jung von Matt, wo wir die NPD-Seiten mit bespaßt haben, indem wir positive antirassistische, antifaschistische Kommentare in den Kommentarleisten der NPD, die damals 500.000 Follower hatte übrigens, erbeten haben von den Usern, die das gemacht haben. Es gab einen riesen Pressehype und wir haben danach diverse andere Kampagnen wie Unfollow Me, Hetzjäger, Hans, sind alles Online-Kampagnen mit Agenturen umgesetzt und es waren auch verschiedene Agenturen und meistens ist es so, wir kriegen einen Anruf von der Agentur, die sagen, hey, wir haben eine Idee, was haltet ihr davon, wie können wir das umsetzen? Und bei Recht gegen Rechts hat die Vorbereitung für die Kampagne mit allen juristischen Abwägungen, mit der Recherche 1,5 Jahre gedauert, bis wir dann im Oktober 2023 dann gestartet sind und daraus entsteht eben halt Folgendes, Agenturen machen das pro bono, das heißt, wir bezahlen dafür nichts, sondern sie spenden uns ihre Kreativität kostenfrei und wir recherchieren gemeinsam dann nochmal die politischen Inhalte und die richtige Strategie, solche Dinge dann umzusetzen. Das kann manchmal ewig dauern. Es gab 2 Kampagnen, bei denen das genauso lange gedauert hat. 1 Jahr Vorbereitung, damit wir dann auch safe sind vor allen Angriffen.
Das sagt Jörn Menge von der Initiative Laut gegen Nazis, die zusammen mit Jung von Matt eben Markenrechte an verschiedenen rechten Codes und Sprüchen kaufen und jetzt eben auch von Döp, damit dann rechte Shops diesen Merch nicht mehr verkaufen können. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier in Deutschland von Kultur.
Ja, nicht für Herr Mayer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Katharina Parsons.
Sie ist das wichtigste Filmfestival in Deutschland und eines der bedeutendsten weltweit, die Berlinale. Bei der Eröffnungsgala am Abend erhält die schottische Schauspielerin Tilda Swinton den goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk. Anschließend wird der deutsch-französische Film Das Licht gezeigt. Regisseur Tom Tykwer sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, die zentrale Frage des Films sei, welche Gegenwart wir uns wünschen.
In dem Film wird das ja dadurch deutlich oder erzählt, dass eine neue Haushälterin in diese chaotische und auch desolate Familie reinkommt, die so ganz anders ist, als die sich das, glaube ich, vorgestellt haben und den ganzen Laden eigentlich vom Kopf wieder auf den Fuß stellt und die durchschüttelt und denen klar macht, dass es nur darum gehen kann, aufeinander zuzugehen und sich wieder zu öffnen und sich zuzuhören, dass dadurch fast alle Probleme bewältigt werden können. Und das ist natürlich im Mikrokosmos genauso wie in der großen, weiten Welt.
Der Regisseur Tom Tykwer. Es ist nicht das erste Mal, dass US-Schauspielerin Scarlett Johansson sich dagegen wehrt, dass eine KI-Version ihrer Person verwendet wurde. Dieses Mal ist die 40-Jährige jedoch nicht allein. Ein aus Israel stammender Marketing-Experte hatte am Dienstag ein mit künstlicher Intelligenz generiertes Protestvideo gegen den US-amerikanischen Rapper Kanye West veröffentlicht. Darin sind neben Johansson unter anderem auch KI-Versionen von Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Lenny Kravitz und Natalie Portman zu sehen. In dem Video werden Kanye Wests jüngste antisemitische Posts im Netz angeprangert. Obwohl sie gegen Antisemitismus und Hassreden jeglicher Art sei, müsse der Missbrauch von KI kritisiert werden, unabhängig von der Botschaft, erklärte Johansson in einer Mitteilung. Ansonsten riskiere man, den Bezug zur Realität zu verlieren. Im Mai 2024 ging die Schauspielerin per Anwalt dagegen vor, dass OpenAI ohne ihre Erlaubnis eine ChatGPT-Stimme veröffentlicht hatte, die ihrer unheimlich ähnlich klang. Nach der Ankündigung von neuen Zöllen durch US-Präsident Trump befürchtet die Kunstszene weitere Nachteile. Schon die Brände von Los Angeles sowie die anhaltenden Kriege im Gazastreifen und der Ukraine hätten spürbare Auswirkungen auf den Kunstmarkt gehabt, schreibt das Magazin Art News auf seiner Internetseite. Nun werde es wahrscheinlich zu weiteren Komplikationen kommen. Art News zufolge gehen Fachleute davon aus, dass Zölle die Betriebskosten von Galerien weiter erhöhen. Außerdem könnten in den USA ansässige Sammler davon abgehalten werden, den Erwerb von Kunstwerken aus China und Hongkong in Betracht zu ziehen. Betroffen wären demnach vor allem kleine und mittelgroße Galerien, da sie nur über begrenzte Ressourcen verfügten.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir sprechen ja gleich über die große Frage, was Kunst gegen Rechtsextremismus tun kann. In Gera in Thüringen, da startet am Wochenende eine Ausstellung dazu. Und was da genau zu sehen ist und wie die Idee da ankommt, besprechen wir gleich. Kunst gegen Rechts, so heißt eine Wanderausstellung, die sich an Orte begibt, wo Rechtsextremismus ein besonders großes Thema ist. Zuletzt war die Ausstellung in Österreich zu sehen, wo bald vielleicht ein rechtsextremer Kanzler regieren wird. Und jetzt am Wochenende, da macht die Ausstellung Station in Gera in Thüringen, eine Stadt, die mit Rechtsextremismus zu kämpfen hat, die aber auch viele Kräfte vereint, die dagegenhalten und die hier in der Ausstellung zusammenkommen. Was da zu sehen ist und was für Reaktionen es auf die Ausstellung gibt, auch schon im Vorhinein, kurz vor der Bundestagswahl, mitten in den großen Debatten um Migrationspolitik, um die Brandmauer, das bespreche ich jetzt mit dem Kurator der Ausstellung, mit Dirk Teschner. Hallo Herr Teschner.
Hallo, guten Tag.
Wie ist denn die Situation kurz vor der Ausstellung? Ist die Ausstellung schon im öffentlichen Fokus in Gera? Gibt es schon Reaktionen darauf?
Na, das kann ich nicht so richtig einschätzen. Also heute ist ein Artikel erschienen. Es gibt so eine Kulturbeilage in den drei großen Landeszeitungen von Thüringen, TLZ, TA und OTZ. Es ist so, und da ist jetzt eine große Ankündigung und Text und kurzer Interview drin. Das heißt, alle, die Tageszeitung abonniert haben in Thüringen, haben das heute in ihrem Briefkasten, dass die Ausstellung stattfinden wird. Mhm. Ja, und sonst, ich komme ja selber nicht aus Gera, darum habe ich nicht so ganz so konkret irgendwie die Einschätzung, was jetzt vor Ort ist. Aber das ist ja jetzt die insgesamt vierte Kunst gegen Rechts-Ausstellung. Das ist auch keine Wanderausstellung, sondern jede Ausstellung ist neu.
Ja, okay.
In jeder Ausstellung sind neue Arbeiten. Die vierte Ausstellung in Gera. Und bisher wurde das ignoriert. Also es gab einmal Die erste Ausstellung Kunst gegen Rechts war in einem anderen Raum. Da hat dann der Hausbesitzer gesagt, ach nee, keine politischen Ausstellungen mehr bei mir. Und darum ist dann die Galerie umgezogen in die Heselburg, im Kulturzentrum von Gera. Hm.
Sie gehen da ja hin mit diesen Ausstellungen, um Position zu beziehen, um eben mit der Kunst Kräfte zu bündeln gegen Rechtsextremismus. Was sind denn bisher Ihre Erfahrungen? Wie gelingt sowas, so eine Solidarität mit Kunst?
Eigentlich ist es auch wichtig irgendwie für die Künstlerin selber. Also die erste Ausstellung, die ich ja 2017 in Berlin gemacht habe unter dem Titel, da ging es eigentlich vor allem darum, dass Künstlerinnen dabei waren, die gesagt haben, ich will was machen. Da waren Bundestagswahlen, wo damals die AfD wahrscheinlich in den Bundestag kommt. Heute stehen bei 20%. Mhm. Das heißt, also das noch wird immer wichtiger. Und es gibt immer Künstlerinnen, die dann sagen so, ich bin eigentlich alleine, oder wenn sie in der Galerie sind, dann sind so die Arbeiten zu dem Thema jetzt nicht ganz so unbedingt, weil es soll ja verkauft werden in der Galerie. Und erstmal ist es so ein Zusammenschluss von Künstlerinnen, die sich auch teilweise kennenlernen, irgendwie gemeinsam was zu machen. Und so ein Statement nach außen, es gibt irgendwie, wir sind ja jetzt 50 Künstlerinnen aus 7 Städten, die hier heute oder morgen in Gera dabei sind, zu zeigen, da gibt es Leute, die wollen zu dem Thema was machen und machen was dazu.
Haben Sie da Beispiele für Kunst, wo Sie sagen, das ist gute Kunst gegen Rechts?
Das ist ziemlich breites Spektrum, weil es geht nicht, vor allem ist es nicht so eine didaktische Ausstellung, noch keine dokumentarische Ausstellung. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen, wenn man jetzt in die Räume reinkommt, gibt es so ein Wimpel, Schwarz-Rot-Gold-Wimpel, die man so aus Kleingartenanlagen sieht. Eine Arbeit von Antonia Mang. Sie hatte in der Bauhaus-Uni studiert, ist jetzt in Frankfurt an der Städelschule, Frankfurt am Main. Und sie hat das Schwarz bei den Wimpeln nachgemalt und die Farbe hat sie von verkohlten Buchenästen von Ettersberg gewonnen, was irgendwie, wo Buchenwald, das Konstruktionsanlage Buchenwald ja ist, auf dem Ettersberg. Und da geht es ihr darum, die Vergangenheit nicht irgendwie, also gerade AfD kennen wir ja irgendwie, Fliegenschiss der Geschichte und so weiter, die Zeit. Also, dass das eben nicht so ist. Aber es gibt auch ganz andere. Steffen Alba ist ein Künstler aus Berlin, der zeigt eine Kanne von Wilhelm Wagenfeld. Und Wilhelm Wagenfeld ist ein Bauhauskünstler gewesen, der in der NS-Zeit weiter produzieren konnte. Das ist das Glasgeschirr, was eigentlich alle kennen. Und da geht es bei ihm so um die Frage, inwieweit kann man in so einem Regime wie in der Nazi-Zeit weiter arbeiten und auch weiter produzieren. Also die Ambivalenz. Mhm. Oder es gibt ganz andere Arbeiten von Alex Libus, eine Künstlerin aus Berlin, die hat so einen großen Bundesadler, der die Feder gerade verloren hat auf so einer großen Bauplane. Die ist dann auch an so einem Bauzaun festgemacht. Die Arbeit heißt Verfolgen mit zwei Vs. Und da ist auf dem Bundesadler dann so ein Text, den sie entworfen hat zu dem Thema Volk und völkisch, was das bedeutet.
Okay. Es gibt ja immer wieder die Kritik, dass so eine dezidiert politische Kunst auch zu unterkomplex sein kann. Also, dass es den Ansprüchen der Kunstwelt nicht gerecht wird, weil es irgendwie zu eindeutig ist, weil es propagieren möchte und eben nicht so auf andere Perspektiven setzt oder vielschichtige Perspektiven setzt. Sehen Sie auch diese Unterscheidung? Sehen Sie diesen Konflikt?
Nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt die Arbeiten selber sehe, wie gesagt, das ist dann irgendwie von ganz poetischen Arbeiten bis so voll drauf irgendwie. Eine Arbeit, wo dann eben ein Bild, wo Hitler zu sehen ist und Höcke als Enkelkind auf seinem Schoß. Mhm. Aber es gibt eben dann schon Arbeiten, wo man erstmal lange nachdenken muss und was bedeutet das? Und es gibt dann zu einigen Arbeiten auch Texte, damit man das auch versteht und Zusammenhang herstellen kann. Hm.
Sie haben am Anfang gesagt, dass die anderen Ausstellungen, die Sie bisher in Gera gemacht haben, oft ignoriert worden sind. Aber Sie haben selbst auch schon Angriffe erlebt durch Rechtsradikale. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, also gerade auch in Bezug auf Kunst und auf Kunstorte?
Also 2013 gab es ja einen Angriff von Nazis auf Ausstellungsöffnung im Kunsthaus Erfurt. War damals eine Ausstellung Best Painting, wo dann einige Leute, die vor dem Kunsthaus standen, attackiert worden sind. Mir wurde damals die Nase gebrochen und es gab danach irgendwie dann in der Stadt schon auch eine große Solidarität. Aber jetzt ganz aktuell gibt es im Umfeld, jetzt sagen wir von Chemnitz auch, Kulturhauptstadt Europa Chemnitz, da gibt es einen Schwerpunkt, es nennt sich irgendwie Skulpturenweg. Und das ist, geht von Chemnitz aus bis ins Erzgebirge, in kleinere Städte, wo früher Textilindustrie und Bergbau war. Da gibt es beispielsweise eine Skulptur, sollte da in Frankenberg entstehen von einer Berliner Künstlerin Jessica Buhlmann, und das ist auf Betreiben der AfD untersagt worden. Also die findet dort in dem Ort nicht statt. Und zur Eröffnung von Kulturhauptstadt Europa in Chemnitz gab es ja die große Nazi-Demo von Freien Sachsen. Und da war irgendwie das ganze Tag war davon geprägt, also immer starke Polizeipräsenz und Wasserwerfer und Nazi-Gruppen, die in der Innenstadt liefen, während der Festmeile, durch die Festmeile. Und es gibt dann eine recht radikale Partei pro Chemnitz, die im Stadtrat sitzen, die seit Jahren versuchen, irgendwie gegen Kulturhauptstadt Europa-Plan vorzugehen. Hm. Und in Zwickau gab es ja schon vor 3 Jahren zum Beispiel immer Aktionen von Nazis vor dem Kulturverein Zwickau bei Ausstellungsöffnung, wo die demonstriert haben und gepöbelt haben, obwohl da gar keine inhaltlichen politischen Ausstellungen stattfanden, sondern zeitgenössische Kunst, und das reichte dann auch schon.
Ja, das zeigt, wie wichtig das ist, dann weiter Kunst zu zeigen. Und diese Ausstellung, die findet eben statt in Gera, heißt Kunst gegen Rechts, ist zu sehen in der Galerie Mieze südlich. Beginnt übermorgen, beziehungsweise morgen ist dann, glaube ich, die Eröffnung, ne?
Ja,
genau.
Morgen 19 Uhr.
Morgen 19 Uhr geht's da los in Gera. Und ich sage ganz herzlichen Dank an den Kurator, Dirk Teschner. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Danke auch. Tschüss.
Bei dem Begriff Meerjungfrau, woran denken Sie da? Vielleicht sind Meerjungfrauen ja mehr als Märchen. Vielleicht sind Meerjungfrauen uralte, weise Wesen, von denen wir Menschen noch was lernen können. Bei der Berlinale, die heute startet, da läuft ein Film, der genau dieser Frage nachgeht. Und es ist kein Kinder-Disney-Meerjungfrauen-Film, sondern das ist eine Mischung aus Science-Fiction und Dokumentarfilm. Und es geht um Menschen, die sich tatsächlich mit Meereswesen identifizieren.
My next question would be, do you actually identify as human?
I do not. I identify more hybrid. I am part human, I recognize that, but I'm not full.
How did it all begin?
Also da sagt die Figur, dass sie sich nur teilweise als Mensch identifiziert und dass sie sich als Hybridwesen identifiziert. Das ist ein Einblick in die Community der sogenannten Merfolks in den USA. Der Film heißt Siren's Call, feiert morgen Premiere, und ich spreche jetzt mit den zwei Macherinnen, mit Miri Jan Gossing und mit Lina Siegmann. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir freuen uns.
Die Hauptfigur in dem Film ist ja Una, eine Frau, die sich eben auch als Meerjungfrau versteht, haben wir gerade schon gehört. Und am Anfang des Films, da denkt man, sie ist eine Figur, Fiktion, also so ging es mir zumindest. Und erst in der zweiten Hälfte wird dann klar, Una spielt eigentlich sich selbst. Also sie identifiziert sich auch als echter Mensch, tatsächlich als auch Meerjungfrau. Was ist das denn für ein Mensch? Wer ist diese Una?
Also Una ist auch Gina Ronnings Spitzname, beziehungsweise ihre Mersona. Una trennt das selber sozusagen nicht so sehr. Und ist eine in Portland lebende Traumapsychologin und auch Social Justice Aktivistin. Und als wir uns das erste Mal getroffen haben, 2018 auf unserer Recherchereise in Portland, Oregon, da haben wir direkt gemerkt, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen ProtagonistInnen, die wir bezüglich der Mermaid-Subculture kennenlernen konnten, tatsächlich nochmal eine ganz andere Art und Weise hatte, und eine viel größere Tiefe mitgebracht hat, über diese Figur zu sprechen. Und das hat ja bei uns direkt Klick gemacht. Und wir haben eine 8-jährige gemeinsame Kollaboration
okay. An
diesem Zeitpunkt ausgestartet.
In dem Film beschreibt sie das ja auch irgendwie, wie sie kennengelernt hat. Da sagt sie, sie hat wie nach ihnen gerufen. Und sie hat so einen Meerjungfrauengesang ausgesandt oder so. Und das haben sie dann gehört und sind zu ihr gekommen. Haben sie das auch so wahrgenommen? Oder wie, also wenn sie es nochmal beschreiben, was genau hat sie so interessiert an Una und auch an der ganzen Merfolk-Welt?
Genau, das fanden wir eben auch spannend. Dieses I send out a frequency and you somehow picked up on it. Also auch das ist Teil sozusagen der Idee dieses Films, dass wir den kollaborativ denken. Also manchmal sich auch so die Frage stellt, wer da gerade eigentlich die Regisseurin ist. Es war für uns halt einfach eben besonders spannend, einen Menschen zu treffen, der sich selbst halt auch als gar nicht so unbedingt greifbar identifiziert. Also er sagt, sie ist weder Mensch noch Tier, sondern etwas dazwischen. Und das war halt einfach etwas, was uns ja insgesamt künstlerisch schon vorher interessiert hat, solche Themen. Und dann haben wir gesagt, da wollen wir dranbleiben.
Mhm. Also Sie haben auch schon vorher recherchiert, wenn ich das richtig verstehe, zu also Merfolk-Community, also zu Menschen, die sich als Meerjungfrauen oder Meermänner oder sowas verstehen. Was ist das denn für eine Community? Was war Ihr Interesse daran?
Tatsächlich sozusagen das Ausgangsinteresse war vielleicht auch die Auseinandersetzung mit fantastischen Figuren, auch Vampiren oder Meermenschen und halt eben inwiefern hier diese Narrative halt immer auch sozusagen so einen eskapistischen Moment mit sich bringt, sozusagen wie man sich vielleicht als Kind in diese Figuren reindenkt und dann versuchen eventuell auch zu entfliehen. Und bei ihr fanden wir das halt besonders spannend oder bei der Community, mit der wir zusammengearbeitet haben, dass diese zwei Pole gleichzeitig kreieren einer neuen Welt und dann aber auch dieses aktivistische, realpolitische Engagement so ineinander gegriffen haben. Und tatsächlich kann man das überhaupt nicht sozusagen so runterbrechen, wer sind diese Leute, weil jede dieser Personen hat eine ganz individuelle sozusagen Biografie. Aber ich glaube, was sie vereint, ist die so Konstrukte sozusagen wie Menschsein, Gender und die Verbindung zwischen Natur, Kultur und Mensch und Maschine sozusagen in Frage stellen und halt versuchen, neue Wege des Daseins zu formen.
Ich glaube, man könnte sich den Film wahrscheinlich auch ganz gut als reine Doku vorstellen, wo eben diese Community irgendwie dargestellt wird, wir für diese verschiedenen Personen kennenlernen. Aber es ist eben eine Mischung aus Doku und Fiktion. Also die erste Stunde ist ja eigentlich, ja, ich habe es als Fiktion gelesen. Warum ist es keine klassische Doku geworden?
Ja, das war eigentlich von vornherein schon ziemlich klar. Es liegt ja so ein bisschen auch angelegt in der Figur, also das Hybride eben zwischen den Welten. Und ja, wir fanden eben spannend, jetzt gar nicht unbedingt wie bei einem Dokumentarfilm jetzt uns auf diese Figur zu stürzen, sie zu porträtieren, irgendwie dieser Blick hinter die Kulissen, sondern was uns eigentlich gereizt hat, war eben Unas Selbstbehauptung, ich bin eben weder das eine noch das andere, uns anzuschauen und wirklich im Interview fragen wir ja, how did it all begin? Ne? Das ist ja sozusagen so der Anfang des Films. Und dann geht der Film eigentlich mit dem mit, was sie dann uns in dem Interview gesagt hat. Und also vielleicht auch so als Format oder so fanden wir spannend dieses Laborsetting ganz am Anfang, dass wir auch so den Film eher als so eine Versuchsanordnung, also als so ein offenes, ja, gegenseitiges Befragen eigentlich immer betrachtet haben.
Und was ja auch eine große Rolle spielt in dem Film, ist der Ort, wo er stattfindet, also die USA. Das ist ja auch so ein Roadmovie durch die USA. Die Orte werden konkret genannt, Florida, Portland, Oregon. Inwiefern ist das auch ein Film über die USA, über ein US-Phänomen, oder könnte man sowas auch in Deutschland drehen?
Ich glaube schon, dass es sehr US-spezifisch ist. Also wir haben viel in dem Film Orte, die gebaut sind, Orte, die im Grunde genommen da sind, um ja bei uns bestimmte Gefühle auszulösen, bestimmte Mythen, die sich, finde, halt besonders in den USA nochmal so darstellen. Und eben Una in diese Welt zu entlassen und auch als Figur da zu positionieren, war schon wichtig für den Film. Also es geht viel um Show, es geht ja viel um abgetrennt sein von etwas, es geht um Disconnection und eben so dieses Ringen um Verbindung und Kontakt zu sich selbst, zu anderen und eben dieser Welt, die halt auch erstmal sehr entfremdet erscheint.
Und sowas wie eine Meerfolk-Community oder so, findet sich das in Deutschland? Wissen Sie das?
Also es gibt auf jeden Fall weltweit Meerfolk-Subculture und es gibt Menschen, die das mit unterschiedlichen, wie auch im Film zu sehen, unterschiedlichen Dingen füllen, mit unterschiedlichen Interessen füllen. Ich glaube, das geht von Apnoe-Tauchen, Leistungssport, Unterwassermodeln bis halt sozusagen zu Personen, die sich wirklich als Meerfolk identifizieren, mit denen wir jetzt zusammengearbeitet haben. Und es gibt da, glaube ich, sozusagen ganz viele unterschiedliche Zugänge und Layer zu dieser Figur, die ja auch eine historisch sehr vorgeprägte Figur ist und die wir alle von Disney und von Hans Christian Andersen kennen und gleichzeitig auch ja, durch diese Hybridität von Geschlecht und Körperlichkeit auch, ja, wie so ein queeres Icon mittlerweile auch gelesen werden kann.
Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass der Film von Anfang an sich bewegt und man merkt, ah, das ist analoger Film, das ist kein digitaler Film, sondern das wackelt, da sind immer wieder so Fussel drin zu sehen, das ist 16 mm, was ja relativ teuer ist, relativ aufwendig zu drehen. Wieso haben Sie sich für 16 mm entschieden?
Wir haben bisher Kurzfilme gemacht, die haben wir auch zum großen Teil auf 16 mm gedreht und es ist einfach ein Medium, was uns sehr liegt. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Also man überlegt wirklich, was will ich ins Bild nehmen, und für uns auch wichtig, gerade weil wir ja oft auf so sehr zeitgenössische, manche würden es techy nennen, Umgebungen, Architekturen schauen, gibt das 16 mm dem einfach auch nochmal ein anderes Framing, gibt dem nochmal quasi so einen Kontrapunkt, und das war auch ein wichtiger Moment.
Und für uns ist es auch sozusagen ein Medium, das eher aus dem Kontext Experimentalfilm ja einer anderen Form von Kino kommt als das Hollywood-Kino. Und ich glaube, gerade die Art und Weise von Oberflächen, die wir anschauen, zum Beispiel so sehr zeitgenössische Oberflächen, die gläsern oder voller Kälte auch stecken, bekommen nochmal eine gewisse Ambiguität in der Betrachtung mit 16 mm. Manche Leute haben uns tatsächlich auch gefragt, ob der Film in der Zukunft spielt. Und ich glaube, das spricht dafür, dass es eine gewisse Zeitlosigkeit in dem Kontakt mit diesem Film einbringt.
Siren's Call, so heißt dieser Film. Und der hat morgen Abend Premiere bei der Berlinale, läuft dort in der Sektion Forum und ist dann auch noch mehrfach zu sehen bis zum 23.02. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch an die zwei Macherinnen dieses Films, Miri Jan Gossing und Lina Siegmann.
Dankeschön. Danke.